Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starksehnen. Das war übrigens Lasses Idee. Wenn ihr sie lustig findet, gebt gerne Feedback. Ansonsten eigentlich sehnenstark. Lasse, Scherzkeks, wie schaut's aus? Wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's wieder gut, kann man ja dazu sagen.
Also. Stimmt, das ist ein unfassbar guter Aufhänger für diese Folge. Lasse, was heißt denn wieder gut? Warst du krank?
Nee, tatsächlich nicht. Also gesund, sondern? Also rein inflammatorisch oder erkältungstechnisch ging es mir oder geht es mir gut.
Okay, und warum sagst du denn wieder gut?
Weil ich auf den Kopf gefallen bin. Das mag jetzt für die Leute komisch klingen, die mich schon länger kennen, weil die denken, der Junge ist eh auf den Kopf gefallen, aber diesmal bin ich tatsächlich wortwörtlich auf den Kopf gefallen.
Also wieder quasi.
Nein, das ist vorher noch nie vorgekommen, tatsächlich.
Okay, magst du kurz ausführen, wieso du auf den Kopf gefallen bist?
Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich das nämlich nicht mehr weiß.
Ah, okay. Also mir wurde ja zugetragen, dass du, dass deine Sprungkraft nicht ausreichend war, auf einen, also von der Straße auf den Bordstein zu springen.
Mhm.
Und dass du deswegen dann hängen geblieben und auf den Kopf gefallen bist.
Ja, also hängen geblieben nicht generell, aber ja, tatsächlich war meine Sprungkraft wohl inhibiert zu diesem Zeitpunkt. Und dann bin ich offensichtlich am Bordstein hängen geblieben und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Und wenn ich sage, dass ich mich daran nicht erinnern kann, ist es nur diese Viertelstunde, die mir fehlt. Also falls jetzt andere Leute was anderes denken, aber ja. Aber mir geht's gut. Die Fäden sind zwar noch nicht gezogen, aber das wird demnächst passieren und dann bin ich auch wieder komplett hergestellt. Darum geht's ja heute, glaube ich, gar nicht, oder?
Weiß ich nicht. Worüber wollten wir heute sprechen?
Lass uns mal so machen. Pass auf. Ich habe so ein kleines Gedankenexperiment. Also das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, weil...
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, kann es auch sein. Wie der sogenannte Flitzebogen. Weil du davon öfter erzählst, wie du dir dein Patellasehenspitzen-Syndrom geholt hast.
Jetzt fängst du auch damit an. Patellasehenspitzen.
Ja, weil das
noch was unter?
Patellasehnenproblem-Spitzen-Syndrom.
Spitzen-Tendon-Problem.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und du erzählst ja oft, wie du dir das geholt hast. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, also wenn du dir einfach so jetzt gerade eine Hürde vorstellst, was sind deine Empfindungen dabei? Was würdest du gerne mit dieser Hürde machen?
Hass.
Hass.
Nein, also tatsächlich habe ich das...
Hürden generell nicht so gut.
Nee. Also ich finde, Hürdenläufer sind wahnsinnig faszinierende Sportler. Ich finde das krass, richtig mhm. krass. Weil wenn man sich überlegt, dass die halt, also die Top-Leute irgendwie in nicht viel über 10 Sekunden über 110 Meter Hürden laufen.
Ja.
Also einfach sprinten und da sind einfach Hürden im Weg und die sind halt nicht wahnsinnig viel langsamer als jemand, der halt keine Hürden im Weg hat. Ist schon crazy. Aber ich habe da so ein bisschen Flashbacks, muss ich sagen. Also wenn ich daran denke, wie das war, ne, als es so super, super, super schmerzhaft war. Und ich ja dann leider die Prüfung nochmal machen musste, weil es ja offensichtlich beim ersten Mal nicht geklappt hat. Beziehungsweise geklappt hat es schon, aber vor allem mein Knie, und zwar nach vorne, nach der ersten Hürde. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Beispiel für Inhibierung der Oberschenkelmuskulatur, weil mein Körper und mein Nervensystem sehr, sehr deutlich meinem Quadrizeps gesagt hat, ist nicht. Und nach der ersten Hürde wirklich mein Knie einfach so wirklich nach vorne durchgesenzt ist, weil es einfach nicht mehr, ich es nicht mehr kontrollieren konnte. Aber also wenn ich da dran zudenke, habe ich einfach wirklich ultra unangenehmes Gefühl. Also merke ich richtig, wie sich meine Armhaare sich aufstellen, meine Nackenhaare, weil es einfach für mich echt so ein bisschen imprägniert ist in meinem Hirn so oder assoziiert jetzt diese Scheißteile gleich Schmerz.
Ja, darum geht's. Um deine Schmerzen mit den Hürden. Nein, kleiner Spaß. Nee, heute soll es mal darum gehen, dass wir verschiedene Facetten oder verschiedene Gruppen ja, doch Gruppen ist, glaube ich, das richtige Wort, beleuchten. Und zwar haben wir ja, und das kannst du mit Sicherheit bestätigen, viele Leute, die wir sozusagen beim Lasso einfangen müssen, weil die einfach viel zu viel machen, auch noch in der Reha. Und wir haben Leute, die wir jetzt nicht schubsen müssen, sondern da muss man noch ein bisschen vorsichtiger logischerweise mit umgehen, die tatsächlich gewisse Ängste oder Ressentiments gegenüber bestimmten Bewegungen oder natürlich auch, wie Nils Beispiel, Bewegungsformaten empfinden, einfach weil sie sich dadurch entweder ihre Achillessehnen oder Patellasehnenschmerzen geholt haben oder weil diese die auslösen. Und genau darum soll es gehen. Aber vielleicht sagen wir beide sind wahrscheinlich nicht so richtig in die zweite Gruppe einzuordnen, auch wenn du keinen Bock auf Hürden hast. Bist du ja auch jemand, der dann gerne ein wenig zu viel gemacht hat und ich bin, glaube ich, ein noch schlechteres Beispiel. Also ich gehöre definitiv in die erste Gruppe, die man eher einfangen muss, weil sie trotz Schmerzen immer noch zu viel machen. Das vielleicht als kleiner Disclaimer vorab.
Genau. Und diese also das Überwort oder das schlaue Wort, das in der Forschung verwendet wird, dafür, dass jemand, das ist schön gesagt, Ressentiments, aber eher, dass jemand wirklich, das kann sehr, 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 sehr weit gehen, Angst, um es mal wirklich so zu sagen, um so zu formulieren, Angst vor speziellen Bewegungen oder allgemeinen Bewegungen, Aktivität hat irgendwann, nennt man Kinesiophobia oder Kinesiophobie im Deutschen. Ne? Ja.
Also habe ich Phobie, vor allem, wenn ich die Kinesio-Tape sehe, aber was anderes.
Da hast du vorhin im Live-Call mit unseren Teilnehmern oder mit unseren Klienten hast du ja auch schon mal so einen richtigen Boomer-Spruch gebracht, ne?
Hey, das war kein Boomer-Spruch, das ist
ein richtiger Dad-Joke.
Das war kein Dad-Joke. Wir haben eine Balletttänzerin und da ging es darum, dass sie auf den Zehenspitzen stehen kann und dann habe ich einfach nur gesagt, auf die Spitze treiben. Das ist doch kein Dad-Joke. Ja. Lag der da, den musst du nur noch über die Linie drücken. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mir ein ganzes Leben Vorwürfe gemacht. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, das mit dem Spitz, das hat tatsächlich mein erster Business-Coach, der hat das auch gemeint. Mit Patellaspitzensyndrom hast du ja eine sehr spitze Positionierung. Naja, so, back to topic. Also, Kinesiophobie, Angst vor Bewegung, das kann, wie gesagt, eher allgemein gehalten sein. Es kann aber auch sehr, sehr spezifisch sein. Da gibt es dann einzelne Situationen sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst vor Hürden hatte, sondern eher, dass es einfach ein unangenehmes Gefühl bei mir ausgelöst hat, einfach weil ich das damit sehr, sehr stark verknüpft habe. Aber für viele Leute kann das sehr, sehr stark sein. Da kann sich dann so ein richtiges, ein Neurotag bilden. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck dafür. Da kann gerne alle, die sich in der ganzen Pain Science sehr gut auskennen, dann vielleicht nochmal eins auf den Deckel geben, falls das nicht so war, aber ich meine, das ist eben.
Du meinst so Neuroathletiktrainer wahrscheinlich, ne?
Genau die. So, wir dürfen nicht zu viele Späße hier einbauen, weil sonst
wird das. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was heute los ist.
Ja, wirklich, Clown gefrühstückt, ne? Naja, genau, also es gibt diese zwei Gruppen und wir wollen uns heute mal so ein kleines bisschen mehr mit der zweiten Gruppe quasi beschäftigen, also natürlich auch mit der ersten. Aber ich meine, gerade beim Patellaspitzensyndrom sind wir häufig, vor allem bei der ersten Gruppe, ne? Das sind einfach Leute, die logischerweise meistens Athleten sind oder in 99% der Fällen Athleten, Sportler sind, die einfach zu viel gemacht haben. Das kann schon auch ein bisschen relativ sein. Das kann sein, dass man aus einer Verletzung rauskommt, dann zu viel gemacht hat und sich dann eine Überlastung der Patellasehne holt. Aber in den meisten Fällen ist es halt eben irgendwie eine sehr athletische Population. Das bringt einfach diese Sache so mit sich, dass man die Patellasehne wirklich erst überlasten kann, wenn man einfach sehr, sehr hohe Kräfte da drauf bringt. Sei es Springen, Volleyball, Basketball, Handball und so weiter. Oder eben Abbremsbewegungen, wie jetzt viel beim Fußball oder anderen Feldeinheiten. Was?
Football.
Rugby. Genau. Ja. Natürlich alle diese Sportarten. Ne? Genau. Und bei der Achillessehne ist ja so ein kleines bisschen anders. Deswegen haben wir da auch ich will nicht sagen eher, weil das stimmt nicht. Wir haben schon hauptsächlich den Typ, wir müssen mit Lasso einfangen, sondern aber auch eben die Leute, die vielleicht eben ein bisschen mehr Bewegungsangst haben. Wobei unser Beispiel, was wir jetzt heute bringen, ist ja tatsächlich jemand aus unserer Patellasehnen-Kohorte quasi.
Ja.
Also, warum, wie kann sich das sowas überhaupt entwickeln? Was ist deine Überlegung dahinter, deine Theorie dahinter? Wieso entwickelt man Kinesiophobie?
Das Raubtier hat hier gerade für mich geantwortet, würde ich sagen. Es ist erwacht aus seinem tiefen Schlaf. Naja, also zum einen wahrscheinlich tatsächlich so, wie du es hergeleitet hast, also durch diesen Neurotech, der einfach dann mit den Schmerzen verbunden ist. Das heißt, du führst irgendeine Bewegung aus und dann hast du einen Schmerz und dann machst du es wieder und wiederholst das Ganze und dementsprechend wird es dann manifestiert. Das kann zum Beispiel eine Herleitung sein. Aber was wir auch immer nicht vergessen dürfen, und da bist nicht nur du, sondern ich eigentlich auch jemand, der der großen Überzeugung ist, dass man das auch einfach lassen sollte, den Leuten natürlich auch so ein Stück weit einzureden, welche Bewegungen eventuell gut oder schlecht sind und dass man denen dann quasi vor Bewegungen Angst macht. Ich meine, ist ja auch immer noch weit verbreitet, zum Glück nicht mehr ganz so wie vor 10 oder 15 Jahren. So von wegen Krafttraining, oh Gott, nee, lassen Sie da die Finger von, gerade wenn Sie Patellasehnenprobleme haben, da auf gar keinen Fall eine Kniebeuge machen, gehen Sie doch eher mal locker joggen. Und so wird sich das mit Sicherheit auch gesellschaftlich irgendwie hier und da manifestiert haben. Aber
nicht mit runden Rücken heben. Ne?
Nicht mit runden Rücken, ja, genau. Also solche Sachen sind natürlich da als Ausgangsbasis. Ne? Also dass man sowas dann irgendwie schon gesellschaftlich sozusagen etabliert hat und dass es ein Verständnis dafür gibt, dass Knie nicht über die Zehenspitzen beispielsweise dürfen. Also wenn wir jetzt wahrscheinlich random Leute auf der Straße fragen würden, ob man das darf, dann würden wahrscheinlich von 10 Leuten 8 sagen, nee, das darf man auf gar keinen Fall, weil das schlecht ist. Genauso wie das Heben mit rundem Rücken genauso gesellschaftlich etabliert ist und dass das dann einfach dazu führt, dass man schon so eine gewisse Vorstellung von einer Bewegung im Kopf hat. Aber das reicht in der Regel nicht wirklich aus, um dann tatsächlich auch eine Phobie dagegen zu entwickeln, sondern da muss es dann schon irgendwelche persönlichen Herleitungen geben, eben wie beispielsweise Schmerz. Aber das kann natürlich auch viel früher anfangen, dass man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, also man kennt das ja zumindest in meiner Zeit, obwohl so weit sind wir ja gar nicht auseinander, also dass man irgendwie auf der umgekippten Bank balancieren musste und dann fällt jemand da herunter und dann hat man einfach vielleicht sogar Angst für oder gegen Hürden, gegen, da war ich noch bei den Hürden, Höhen entwickelt, das jetzt als Beispiel, oder eben gegens Balancieren, dass jemand dann nicht mehr auf so eine Slackline treten kann und dann einfach Schiss vor hat, darunter zu fallen, egal ob die jetzt 5 Zentimeter oder 1 Meter vom Boden entfernt ist, so als ganz profanes Beispiel. Oder aber berühmtes Spiel, welches wohl, glaube ich, nicht mehr so gern gesehen ist im Sportunterricht, war ja früher Völkerball. Oder man darf es auf jeden Fall nicht mehr so nennen, glaube ich. Ne? Aber das Abwerfen mit einem Ball gegen eine Mannschaft, dass man dann eine Angst gegen Bälle entwickelt oder eben gegen Sportarten, die einen Ball halt mithaben, die einen Ball mitbringen und in der man auch auf diesen Ball reagieren muss. Solche Sachen wären Dinge, wie man das Ganze entwickeln kann. Da gibt es aber mit Sicherheit noch andere Herleitungen, wie das Ganze entstehen wird.
Genau, also und deswegen ist ja eben auch, oder deswegen sagen wir eben auch, dass es so wichtig ist, dass die Kommunikation zwischen Therapeut oder Arzt oder Trainer und dem Betroffenen oder der Betroffenen einfach extrem, extrem wichtig ist. Und deswegen legen wir auch so viel Wert und erzählen euch so häufig, dass es wichtig ist, dass wir nicht von Achillessehnen oder Patellasehnenentzündungen sprechen, weil das eben bei den Leuten eben auslöst, dass sie das eben dann nicht belasten dürfen und dann eben schonen müssen und so weiter. Und deswegen ist die Kommunikation da eben so wichtig und genauso eben, wie wenn ich jemandem sage, hey, das ist ganz schlecht für dich oder das ist ganz schlecht für deine Sehne, dann führt das natürlich eben auch eher dazu, je nachdem, wie die oder derjenige eben eingestellt ist und das einfach, sagen wir doof gesagt, relativ blind glaubt und das einfach dann befolgt und da dann halt eben auch so eine Vermeidungshaltung entwickelt. Das geht mit Sicherheit auch einfach mit der Schmerzhöhe einher. Also ich glaube, jemand, der das relativ niedrigschwellig hat, der wird das wahrscheinlich nicht so haben, aber jemand, der relativ starke Schmerzen hat, bei dem ist es wahrscheinlich oder kann das schon eher sein, dass es eben dazu kommt. Und gerade zum Beispiel beim Thema Achillessehne ist ja auch eine Sache, die ganz vielen Leuten im im Kopf rumschwirrt, und das hatte ich jetzt zum Beispiel diese Woche auch gerade zweimal in unserer kostenlosen Schmerzanalyse mit zwei Betroffenen, die gesagt haben, naja, ich habe das auf der einen Seite gehabt, jetzt habe ich es auf der anderen Seite, und der eine hat auf der einen Seite auch einen Riss, also ehemals quasi, und hat jetzt natürlich auch dementsprechend Angst, dass es auf der anderen Seite auch passiert. Oder und generell diese Angst vor einer Ruptur, man hört das natürlich immer mal wieder von dem einen oder anderen so, auch wenn es sehr, 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 sehr selten ist, muss man natürlich auch trotzdem sagen, ja, bekommen die Leute natürlich Angst, gerade wenn dann eben unter Umständen die Kommunikation zwischen Arzt oder Therapeut und Patient eben suboptimal ist und den Leuten da einfach Angst gemacht wird, dann kann sich das Ganze so ein bisschen weiter verselbstständigen. Also das ist ein Aspekt davon. Generell ist da mit Sicherheit auch einfach so die eigene persönliche Einstellung zu diesem Thema einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist, äußert sich dann eben natürlich eben darin in den zwei Gruppen, die wir eh schon benannt haben. Das heißt, die einen, die einfach sagen, ach ja, scheiß drauf, ein bisschen Schmerz ist vollkommen okay, und das Ganze eben sehr, sehr weit treiben. Das kann aber auch shiften, also das kann sich auch verändern. Wenn wir an einen Klienten, über den wir gerade im Vorfeld gesprochen haben, denken, der sehr, sehr stark über den Schmerz rübergegangen ist und sich deswegen dann auch ein Patellaspitzensyndrom geholt hat, einfach extrem viel gelaufen ist, extrem viel Sport gemacht hat, auch Kampfsport gemacht hat und dann sich ein Patellaspitzensyndrom geholt hat, weil er eben einfach immer drüber gegangen ist und dann aber im Laufe dieser Reise quasi dann aber auch schon ein gewisses Maß an Angst vor Bewegung oder vor gewissen Bewegungen entwickelt hat. Und ja, da wollen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man das dann angeht, was man dann eben machen kann, damit diese Angst abgebaut wird. Aber das kann dann eben auch schon sein, das muss sich quasi von vornherein sein. Aber eben dieser zweite Typus oder diese Leute, die von vornherein halt eben eher mehr Angst vor Bewegung haben oder sich da auch immer weiter vielleicht rein entwickelt haben, da haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass sie eben häufig schon mit einer gewissen persönlichen Einstellung da reingehen, dass sowas relativ schnell auch negativ ist oder dass sie mit einer negativen Einstellung da rangehen. Das heißt, mit einer gewissen Katastrophisierung auch einfach viele, also in so einer Schmerzreha, in so einer Sehnenreha hat man immer wieder Flare-Ups, also einfach Situationen, wo man eine Art Rückfall hat, wenn man so möchte. Also das heißt, die Schmerzen gehen hoch, sei es durch gewisse Trigger, sei es manchmal auch grundlos, relativ grundlos. Manchmal können wir das erklären, manchmal nicht. Aber das wird passieren bei nahezu jedem. Also ich würde mal sagen, bei wahrscheinlich 95% unserer Klienten ist das so. Ne? Es gibt sehr, sehr, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jemanden, der wirklich komplett da durchgeflutscht ist, ohne irgendeinen Flare-Up zu haben. Aber
eine Person,
und diese Leute, von denen ich ja gerade gesprochen habe, die nehmen dann sowas einfach sehr, sehr schnell sehr negativ wahr und katastrophisieren das, im wahrsten Sinne des Wortes einfach so, und überbewerten es auch, egal ob das jetzt irgendwie in Anführungszeichen gerechtfertigt ist oder nicht. Und das kann man natürlich zum gewissen Grad abbauen, indem man Edukation ausübt. Auf jeden Fall, indem man den Leuten quasi ein besseres Verständnis davon gibt, wie sich das Ganze verhält. Aber wie gesagt, gleich nochmal mehr dazu. Aber warum ist das überhaupt jetzt ein Problem? Um vielleicht darauf nochmal anzugehen. Warum ist Kinesiophobie, so richtig betont, warum ist das ein Problem? Das war jetzt eine Mischung aus Kinesiophobia und
Kinesiotape. Ah ne, das war wieder das andere. Ja, ich übertreibe es nicht, alles gut. Ist natürlich eine Suggestivfrage, warum das ein Problem ist. Gerade wenn wir halt darüber nachdenken, wie eine Sehnenreha auch aussehen muss. Das heißt also, wir müssen die Sehne belasten, damit sie sich funktionell als auch morphologisch halt anpassen kann. Schlagen wir uns sozusagen irgendwann selber. Ne? Also wenn wir es halt nicht vernünftig aufbelasten können durch bestimmte Bewegungen, aber auch durch bestimmte Intensitätsformate, und da geht es wahrscheinlich sogar noch mehr darum, also bei uns zumindest, als um bestimmte Bewegungen an sich, zumindest in der Regel, dann limitieren wir uns da einfach arg. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Kanal finden, in dem wir irgendwie langfahren können. Das heißt, mit einem gewissen Leitplankensystem, das ist jetzt auch nichts unbedingt Neues, was wir jetzt hier erzählen, haben wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt, dass wir da einfach versuchen, die passenden Übungen für das einzelne Individuum zu finden, aber auch die bestimmten individuellen Belastungsformate, in der einfach keine bis gar keine Ängste entstehen. Und das ist manchmal ein bisschen einfacher und manchmal nicht so einfach, da etwas zu finden. Und diese Katastrophisierung, die du ja gerade angesprochen hast, oder die Education eben dagegen, ist natürlich ein großer Punkt eben bei genau dieser Kohorte. Weil selbstverständlich wir nicht immer erklären können, warum etwas stattfindet. Wir haben ganz oft einen Hinweis, ja, also klar ist ja, oder vielmehr eine Korrelation besteht ja dahingehend, wenn ich etwas anders mache, als ich sonst mache und dann ein Flare-up habe, dann können wir davon ausgehen, dass das, was ich anders gemacht habe, generell dazu geführt hat. Aber da muss man natürlich versuchen, die Menschen auch dahingehend zu schulen und auch Erwartungsmanagement zu betreiben, was ja im Umkehrschluss auch bedeutet zu sagen, hier, pass auf, wenn du das und das machst, dann kann es sein, dass das dazu führt. Und so kann man dem schon mal so ein bisschen zumindest den Nährboden nehmen, dass die Leute alleine eben diese Erwartung daran haben, dass es danach wehtut, weil wir das ja schon adressiert haben und dann senkt sich alleine schon einfach dieses Level an Katastrophisierung, zumindest zum Teil.
Genau, also muss man auch offen sagen, natürlich, wir kriegen das bei einigen Leuten besser hin als bei anderen und bei einigen Leuten schlägt das extrem gut an und bei anderen ist es sehr, sehr langwieriger Prozess. Aber um da nochmal so ein bisschen in diese Gruppe reinzugehen, und diese, das, was wir quasi dagegen machen oder unternehmen können, um das nochmal quasi einen kleinen Schritt nach hinten zu legen, ins nächste Kapitel zu setzen. Das Doofe ist ja auch eben, dass wenn wir jetzt eben diese Gruppe, die eher tendenziell Kinesiophobie entwickelt, mal nehmen, dann sind das oder werden das, das ist jetzt übrigens nicht nach Studienlage, sondern das ist jetzt meine Vorstellung davon. Ich hoffe, das ist gebackup, weil das müsst ihr tatsächlich nochmal nachgucken. Aber dann wäre mein Tipp, dass es eher die Gruppe ist. Nicht Sportler, genau, sondern eher gerade die Gruppe Achillessehne, eher metabolisch beeinflusst. Das heißt, Leute Alter von 50 oder sagen wir 45 bis 65, so in dem Alter, die mit metabolischen Problemen, sage ich mal, zu kämpfen haben, also häufig mit Übergewicht, dann eben sowas wie Diabetes, hohe Entzündungsmarker haben, vielleicht auch ne, so rheumatische Erkrankungen irgendwie dazukommen, hohen Blutdruck, ne, also insgesamt einfach der Lebensstil, vielleicht auch hohes Stresslevel, ne, alles sowas, was dazukommt, wo einfach der Lebensstil und diese ganzen Faktoren nicht gut sind und eben quasi auch das ja ein Treiber von so einer Tendinopathie führen kann. Und das jetzt eben auch keine Leute sind, die wahnsinnig sportlich aktiv sind, sondern die sich so eine Art relative Überlastung geholt haben, wenn man das so formulieren möchte. Also nicht Leute, die einfach quasi immer mehr Sport gemacht haben und da vielleicht plötzlich einen Anstieg hatten und dadurch quasi dann eben die Schmerzen ausgelöst wurden oder diese Überlastung ausgelöst wurden, sondern die sich das quasi geholt haben, indem die Umstände quasi immer schlechter geworden sind, die vielleicht dann immer langsam immer mehr zugenommen haben oder vielleicht ein extrem hohes Stresslevel gehabt haben und sich das dann quasi so akkumuliert hat und dann quasi einfach nur der Alltag, die Alltagsbelastung dafür gesorgt hat, dass eben dann irgendwann so eine Achillessehnen-Tendinopathie aufgetreten ist. Und bei den Leuten ist ja dann eben natürlich noch, sag ich mal, beschissener, wenn die dann eben so eine gewisse Kinesiophobie entwickeln. Zum einen, wie gesagt, für uns ganz wichtig, das zu adressieren, zu sagen, hey, sowas ist keine Entzündung, damit die Leute eben ins aktive Training kommen. Aber natürlich diese Leute ins aktive Training zu bekommen, ist teilweise schon sehr schwer. Also gerade alle Physios, die uns zuhören, die werden uns da zustimmen, dass es bei vielen Leuten einfach, dass ja die Erwartungshaltung ist, dass sie eben zum Physio gehen und dann geheilt werden. Und wenn dann eben sowas ist wie so eine Achillessehnen-Tendinopathie, wo man halt eben den Lebensstil verändern muss, wo man eben auch aktiv trainieren muss, dass das teilweise einfach eine Sache ist, die nicht möglich ist und da, wo man einfach sagen muss, man kann nicht jeden retten. Aber dass bei diesen Leuten das dann halt eben nochmal doppelt schwierig ist, weil die dann Angst vor bestimmten Bewegungen oder generell vor Bewegungen entwickeln, weil es unter Umständen auch sehr schmerzhaft sein kann, sie dadurch sich mehr schonen, dadurch mehr Belastbarkeit oder ja, dadurch Belastbarkeit verlieren und sich dann versuchen, noch mehr zu schonen, wieder mehr Belastbarkeit zu verlieren. Und je weniger Belastbarkeit man eben hat, wenn das dann eben im Alltag schon ausgelöst wird, dann sinkt die Reizschwelle sozusagen, die den Schmerz triggern kann, immer weiter ab. Und die kleinsten Bewegungen, die kleinsten Belastungen lösen die Schmerzen aus. Wenn wir jetzt sagen können, bei einem Sportler, der kann joggen, das ist überhaupt kein Problem, löst keine Schmerzen aus, aber wenn er sprintet, dann hat er Schmerzen. Dann kann es eben halt bei diesen Leuten sein, einfach schon, wenn die einfach nur einfach nur stehen oder die Treppe runterlaufen oder einfach nur den Fuß bewegen, dass solche Sachen schon Schmerzen auslösen können. Und dann sind die eben in so einer Teufelsspirale drin. Sie haben Angst davor, es zu belasten, weil Belastung führt zu Schmerzen. Dann haben sie vielleicht auch einen Arzt oder einen Physio, der damit nicht wahnsinnig gut oder sensibel umgegangen ist und sie nicht gut angeleitet hat und zu viel Schmerz auch zugelassen hat bei den Personen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Mhm. Und dann ist es so eine Abwärtsspirale. Und da rauszukommen, ist unter Umständen einfach sehr, sehr schwer. Sowohl natürlich von Therapeutenseite aus, als auch von betroffene Seite aus. Ne? Also Leute quasi so zu motivieren und so viel Hoffnung zu geben, dass sie verstehen, dass es möglich ist, da was zu ändern. Aber eben auch, was auch notwendig ist dafür, dass man das eben ändern kann. Weil dafür muss man halt eben auch gewisse Sachen machen, wie jetzt eben zum Beispiel Training oder Lebensstilfaktoren verändern. Und das ist ja unter Umständen eben eine Sache, wenn man da eh schon vor Angst hat oder das sehr, sehr viel Überwindung braucht, das ist einfach sehr, sehr schwer. Und das kann dann eben sein, dass diese Kinesiophobie abzubauen, eben einfach sehr, sehr schwierig wird.
Ja, würde ich zu 100% zustimmen und würde vielleicht hier und da noch zwei Sachen editieren. Und zwar das eine ist ja, dass man als Therapeut ja oftmals davon ausgeht, dass irgendwas ja immer geht. Ja, also ich meine, also wir sagen das ja auch oft genug, zu sagen, okay, man kann drumherum trainieren. Ich meine, selbst ich habe mir zweimal die Hand gebrochen und war dann so ein bisschen lahmgelegt und habe trotzdem versucht, dann einfach drumherum zu trainieren und konnte natürlich das Beintraining auch nicht so richtig durchführen, weil ne, kannst nichts festhalten und so weiter und so fort und trotzdem geht irgendwas. Aber man muss da auch das Verständnis eben dem Klienten oder Patienten gegenüberbringen, dass die einfach Schiss dann irgendwann vor generellen Belastungen haben, weil jede Belastung in irgendeiner Art und Weise dazu geführt hat, dass die Situation eben nicht verbessert wurde, sondern verschlechtert. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dass die kleinsten Kleinigkeiten halt sein kann, dass es zu einem Flare-up kommt. Ja, dass Dinge, über die nicht mal wir nachdenken würden. Also das heißt, man macht sowas Profanes wie eine Liegestütz und dann denkst du, ja, okay, das müsste ja bei einer Achillessehnen-Tendinopathie irgendwie funktionieren. Aber dass der Zug der Sehne, wenn man das beispielsweise barfuß macht, dadurch, dass die Zehen sich in den Boden krallen, doch relativ hoch ist, kann es sein, dass es bei manchen Menschen dann doch wieder zu einem Flare-up führt, obwohl man gedacht hat, okay, nee, das geht auf gar keinen Fall, dass das Schmerzen verursacht. Und da muss man dann einfach sehr, sehr kleinschrittig agieren. Und vor allen Dingen das, was du gesagt hast, motivieren. Das Problem ist nur im Sinne der Motivation und auch im Sinne der intrinsischen Motivation muss es ja hier einen sozusagen externen Reiz geben, der darauf wirkt. Ansonsten passt sich halt das System nicht an. Und genau das ist das, was manchmal nicht so richtig in Einklang zu bringen ist oder sagen wir mal, was schwer in Einklang zu bringen ist, weil man braucht ja eine Übung, die den Türöffner macht, um wieder Belastung zulassen zu können. Also jetzt im Gedankenexperiment desjenigen, der diese Ängste hat.
Genau, und da muss man sich natürlich auch absolut davon verabschieden, was jetzt rein physiologisch optimal ist versus einfach das, was überhaupt auch durchführbar ist. Und wenn derjenige zum Beispiel, ne, auch nehmen wir jetzt mal die Achillessehne, derjenige könnte einbeiniges Wadenheben mit 10 Kilo Zusatzgewicht von der Kraft her vielleicht machen, aber hat einfach wahnsinnig viel Angst davor, weil es halt einfach in der Vergangenheit bei ihm extreme Schmerzen ausgelöst hat und das kann ja durchaus auch sein, dann ist es nicht sinnvoll, natürlich zu sagen, ja, das wird schon, du musst das halt machen, das ist, ne, das passt, sondern dann ist es eben wichtig, eine Herangehensweise zu finden, wie derjenige eben überhaupt dazu kommt. Und dann kann es unter Umständen einfach eine Sache sein, dass man anfängt mit der niedrigschwelligsten Belastung, die wir irgendwie machen können, oder eine der, das geht natürlich immer noch mal niedriger, aber einfach nur zum Beispiel beidbeinig, Wadenheben isometrisch, also einfach nur haltend für sehr, sehr geringe Zeit, also einfach mit einem Einstieg zu kommen, der wahrscheinlich nicht wirklich was auslösen wird, rein physiologisch gesehen, aber der den Türöffner bietet, so wie du es jetzt gesagt hast, um überhaupt sich dahin zu arbeiten, dass Bewegungen oder Belastungen, Übungen wieder möglich sind, die am Ende eben dann tatsächlich zu einer funktionalen und strukturellen Anpassung führen. Aber wenn die Tür zu ist, weil das Hirn einfach sagt, ne, mache ich nicht, dann ist das eben am Ende einfach vollkommen wurscht. Ne? Und da ist eben Schmerz ja ein ganz, ganz wichtiges Tool, was wir da bearbeiten. Gar nicht mal unbedingt so viel mit, was jetzt Funktion angeht oder dergleichen, sondern da ist einfach Schmerz das, woran wir uns erstmal orientieren müssen. Und gerade wenn wir jetzt eben von solchen Leuten sprechen, die dann eben mit Katastrophisierung, mit ungünstigen Überzeugungen und sowas da reinkommen, dann erschwert das Ganze natürlich das Training unter Umständen und kann eben zu so einer generellen Sensibilisierung vom Nervensystem führen. Das macht das unter Umständen halt sehr, sehr schwierig. Also
ja, und lass mich da ganz kurz einhaken, und weil wir ja das Beispiel noch nicht genannt haben, also Namen lese sowieso nicht, aber was auch dazu führt, dass Belastungen auch völlig falsch in Anführungsstrichen wahrgenommen werden. Also Belastungsformate, wo wir jetzt rein physikalisch wissen, okay, die eine Belastung ist definitiv für deinen gesamten Körper als auch für die Sehne viel höher, da ging es jetzt hier ums Fahrradfahren, als die Sachen, die wir mit reingeben. Aber das im Gehirn des anderen irgendwie wieder auseinander zu fummeln, würde ich schon sagen, ist halt super schwer, weil die eine Sache funktioniert und die andere Sache funktioniert in Anführungsstrichen halt nicht. Und da ist es ganz egal, ob das Belastungsformat intensiver oder voluminöser oder was auch immer ist, sondern es geht rein darum, dass eine Angst davor besteht, diese anderen Sachen durchzuführen, weil es eben zu Schmerzen geführt hat und das andere eben nicht. Aber es kann halt auch so weit führen, eben wie bei diesem Beispiel, dass selbst Oberkörperübungen als etwas wahrgenommen werden, also generell die Belastung des eigenen Körpers nicht mehr wirklich möglich ist. Ich meine, wir sprechen jetzt hier über wirklich einen sehr, sehr extremen Fall dessen. Aber trotzdem ist es halt ein reeller Fall, dass selbst Oberkörperübungen halt einfach so wahrgenommen werden, als dass es nicht durchführbar ist, weil die Belastung einfach zu viel ist und dann Belastung als gleichzeitig etwas Schädigendes wahrgenommen wird. Und diese Wahrnehmungsverzerrung muss man natürlich versuchen, irgendwie aufzubrechen, wenn es denn geht.
Absolut. Man muss ja dazu sagen, also wir sagen immer dazu, ein Merkmal sozusagen von Tendinopathien, also von Achilles- und Patellasehne vor allem, ist, dass grundlegend, wenn wir jetzt mal so ein bisschen eine Linie durchziehen quasi, je höher die Belastung, desto höher das Schmerzlevel. Grundlegend. Das war immer eine sehr, sehr große Annahme, die wir so getätigt haben. Und im Durchschnitt ist das auch so. Aber natürlich gibt es davon auch wieder Abweichungen. Ne? Und einzelne Leute haben bei einzelnen Belastungen mehr Schmerzen, obwohl das jetzt nicht logisch ist, weil es rein von der physikalischen Belastung deutlich weniger ist. Und so kann es natürlich eben auch genau da sein, dass eben Leute, so wie besagte Person, über die wir gerade sprechen, das Fahrradfahren als völlig völlig okay wahrnimmt und aber einzelne Übungen für die Beine als gefährlich oder als potenziell schmerzauslösend wahrnimmt und das dann eben deswegen nicht macht zum Beispiel. Und das, wie gesagt, kann einfach dann auch sehr, sehr schwierig werden. Eine Sache fand ich auch sehr, sehr spannend, als wir uns gerade nochmal im Vorfeld darüber unterhalten haben. Es gibt ein Dokument von Physiomed Science, die auch sich so ein bisschen mit den psychologischen Faktoren bei Tendinopathien, also bei Sehnenüberlastungen beschäftigt haben. Und einen Satz fand ich ganz interessant, der auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch klingt. Und zwar haben sie geschrieben, dass also generell Education, Schmerzedukation fördert eine gewisse Selbsteffizienz. Also wenn ich dir eben gewisse Sachen erkläre und du es besser verstehst, dann kannst du es besser einordnen und kannst es dann eben anwenden und hast eben selbst wieder mehr Kontrolle darüber, was natürlich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen mehr darüber. Und dass das scheinbar einen größeren Einfluss auf Outcomes bei Patienten, eben Schmerz und so weiter hat, als strukturelle Veränderungen. Also Education scheint einen größeren Einfluss zu haben auf Outcomes als strukturelle Veränderung. Auf den ersten Blick, also strukturelle Veränderungen am Sehnengewebe. Ne? Und auf den ersten Blick klingt es erstmal krass, so nach dem Motto, jetzt müssen wir einfach nur noch mit den Leuten irgendwie Psychotherapie machen, in Anführungszeichen, oder die aufklären und dann wird das eh schon besser. Und das ist natürlich nicht so, wenn man weiß, dass strukturelle Veränderungen kein guter Prädiktor für ein Reha-Outcome ist, quasi. Ne? Also ja, das heißt.
Ich meine, das ist ja durch die Hintertür. Also ne,
ja, schon.
Der Satz alleine ist ja absolut irreführend, wenn man das jetzt aufdrüsselt, weil es natürlich dann irgendwie, größer als strukturelle Veränderungen, das kann ja gar nicht sein.
Weil der Körper, der muss sich
anpassen. Das geht doch gar nicht anders. Aber na klar, es ist durch die Hintertür, weil logischerweise durch Education, und das ist ja, versuchen wir Hemmnisse abzubauen. Hemmnisse wiederum führen dazu, dass mehr Bewegungsfreiheit, mehr Bewegungsgrade möglich sind. Also mehr Variation in der Bewegung stattfindet, mehr Intensitäten, funktionellere Anpassungen da sind. Das heißt, mehr Kraft kann wieder freigegeben werden. Das heißt, es sind wiederum andere. Also das kann man sich ja vorstellen wie so ein verästelter Baum. Ja, es wird immer mehr von dem Geäst halt frei und dann ist es halt irgendwann wieder ein vollständiger Baum anstatt nur des Stammes. Und das ist ja sozusagen die Herleitung oder die Abfahrt, die dann genommen wird.
Ja gut, so. und wenn man halt eben weiß, dass strukturelle Veränderungen gar nicht unbedingt stattfinden im Laufe einer Reha. Ne? Also wenn das vielleicht für den einen oder anderen, der das noch nicht gehört hat, es gibt Untersuchungen, die sich quasi die Sehne im Vorhinein, quasi vor dem Reha-Prozess angeschaut haben und dann nochmal nach 3 Monaten, also nach einer 12-wöchigen Intervention, wo eben Training gemacht wurde, die Leute haben eine deutliche Schmerzreduktion gehabt, teilweise eben auch schmerzfrei, aber ich glaube, es war von durchschnittlich irgendwie 7, irgendwas auf der 10er-Skala auf 3, irgendwas oder 4, irgendwas, so in den Dreh. Und da hat man sie eben vorher die Sehne anguckt und nachher die Sehne anguckt und hat keine Veränderung gesehen. Bedüms. Ja, das heißt, auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, auch für die Aufklärung, Schmerz und struktureller Schaden, wenn man das so formulieren möchte, sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und es kann sein, dass sich das Ganze verändert. Es kann aber auch sein, dass es sich nicht verändert. Wir haben ja beides auch schon gesehen bei diversen Klienten, Klientinnen, dass die dann nochmal ein MRT hatten, warum auch immer, oder schon ausgemacht war oder so, wo es dann tatsächlich auch besser aussah. Wir hatten aber tatsächlich auch Leute, bei denen es saß oder bei denen es ist besser geworden insgesamt. Die konnten wieder sehr, sehr viel machen oder fast alles machen, was sie wollten, haben aber trotzdem noch ein MRT gehabt aufgrund von einer anderen Sache und es sah schlechter aus an der Sehne. So. Aber sie waren teilweise wirklich komplett schmerzfrei an der Stelle und haben das eben wegen einer anderen Sache gemacht. Und dann kam eben raus, oder dann hat das MRT eben gezeigt, dass da ein bisschen, die Sehne eher ein bisschen schlechter aussieht. So. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das auch so ein bisschen trennen. Und das ist eben auch eine Sache der Education, dass wir über solche Sachen aufklären und dass der Patient, die Patientin eben versteht, wie sich das Ganze verhält. Ja? Deswegen, also Education, also um jetzt quasi auf die Mittel zu kommen, die wir da haben, um das Ganze zu verbessern sozusagen. Erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass erhöhtes Schmerzlevel oder dass das Schmerzlevel generell und auch ein erhöhtes Schmerzlevel, sei es durch ein Flare-Up oder einfach allgemein, dass das nicht gleichbedeutend ist damit, dass jetzt irgendwie was kaputt gegangen ist oder mehr kaputt gegangen ist. Das ist einfach schon mal wichtig zu verstehen. Einfach nur, damit man quasi jetzt nicht davon ausgeht, dass wenn das Schmerzlevel auf einem gewissen Level ist oder bleibt, dass man dann die ganze Zeit irgendwie was kaputt macht, wenn man eben Schmerz hat. Das ist schon mal wichtig. Und was, finde ich, einfach auch eine Sache ist, oder was ich mir gut vorstellen könnte, um es mal so zu formulieren, was Leute eben in die Kinesiophobie auch so ein bisschen weiter reintreibt und einfach auch in diese Abwärtsspirale, die damit einhergehen kann, ist, wenn eben viel zu wenig oder ein zu schlechtes Verständnis davon, wie man die Schmerzen und eben auch die Belastung einschätzen, also richtig einschätzen kann, vorherrscht. Das heißt, um das mal ein Beispiel zu geben, ich habe ja in unseren Schmerzanalysen ganz, ganz häufig Leute eben da sitzen, die sagen, sie haben schon Training gemacht, also Trainingstherapie gemacht, aber es ist nicht besser geworden. So. Und wenn ich dann, am Anfang muss ich, also ne, vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, hatte ich tatsächlich auch immer noch ein bisschen Schiss und habe gedacht, boah, kann ich demjenigen überhaupt helfen? Bis ich einfach in diese Situation dann eben auch immer ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen genauer reingefragt habe und dann einfach gemerkt habe, okay, die Leute machen ganz wilde Sachen im Training unter Umständen und das kann unter Umständen einfach komplett falsch sein, im Sinne von viel zu viel oder viel zu wenig. Das ist einfach der Hauptgrund, weshalb Leute eben da nicht weiterkommen oder natürlich irgendwie komplett die falschen Belastungen oder die falschen Übungen im Sinne von, dass das gar nicht die Sehne adressiert. Das ist natürlich das eine, aber ganz häufig wird einfach auch deutlich zu viel gemacht. Das heißt, da sitzen dann Leute, die sagen, oder da frage ich dann genau, okay, was heißt denn genau, du hast dabei irgendwie Schmerzen gehabt bei der Übung, die du jetzt gemacht hast, weil prinzipiell klingt das jetzt gar nicht so verkehrt, was du da gemacht hast. Und dann sagen die, boah, ja, also so in der Übung oder kurz nach der Übung schon so eine 6 von 10. Und sowas ist halt nicht ideal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist halt einfach ein sehr, sehr hoher Reiz und bedeutet halt eben auch unter Umständen, dass wir die Sehne eben so stark reizen, dass sie gar nicht erst runterkommen kann. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Fall, der hat das Ganze 3 bis 4 Mal pro Woche so gemacht, auf einem sehr, sehr, also auf einem Schmerzlevel von 6. Und dann ist natürlich auch klar, dass die Schmerzen insgesamt nicht runtergehen, weil wir die Sehne einfach viel zu stark reizen. Und dann ist es eben auch eine Sache der Therapeuten, in dem Fall der Physiotherapeuten, die das begleitet haben oder begleiten, darüber aufzuklären und eben zu sagen, hey, das ist definitiv zu viel, weil wenn, also ich meine, der hat es jetzt einfach weiter durchgezogen, auch wenn es nicht gut war, das heißt, es ist, was Kinesophobie angeht, jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, aber sowas kann einen eben da immer weiter reintreiben, indem einem gesagt wird, ja, das muss, oder teilweise wird es ja sogar so
muss,
gesagt,
ja, das muss besser werden dadurch.
Das muss Schmerzen auslösen. Ja, ja. Also bis 5 von 10 ist okay. Es muss einfach gewissermaßen schmerzhaft sein, damit das überhaupt besser werden kann. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn die Leute halt dann eben immer wieder dieses negative Ereignis oder Erlebnis damit haben mit diesen Übungen, naja, dass man dann unter Umständen, wenn man eh da ein bisschen skeptisch eingestellt ist und keine Besserung erfährt, dass man dann irgendwann eine gewisse Bewegungsangst Phobie ist vielleicht dann manchmal vielleicht ein bisschen zu hohes Wort, aber das kann sich daraus entwickelt, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Also ich hätte keinen Bock, die ganze Zeit Übungen zu machen, wo ich einen Schmerzlevel von 5 von 10 habe. Das würde ich auch nicht lange durchhalten. Und dann ist es, wie gesagt, auch würde ich niemandem oder werde ich auch niemandem irgendwie vorwerfen, dass er dann ein Übungsprogramm nicht durchzieht, wenn er dabei starke Schmerzen hat. Und deswegen ist ganz wichtig, als für alle Therapeuten, für alle Trainer, die mit solchen Leuten arbeiten, fragt die Leute erstmal, wie sie damit klarkommen und so weiter. Weil manche Leute kommen mit ein bisschen höheren Schmerzlevel gut klar, manche Leute nicht. Und seid euch auch bewusst, dass einfach ein zu hohes Schmerzlevel, gerade auch beim Training, eben dazu führen kann, dass so eine Bewegungsangst entsteht vor sowas, die Motivation sinken kann oder auch einfach, dass die Schmerzen zu hoch sind vom Reiz her, als dass es überhaupt besser werden kann. Und deswegen fragen wir auch ganz häufig unsere Klienten dann, wenn wir darüber sprechen und sagen, hey, wie geht's dir damit? Ist es okay? Ne? Hatten wir jetzt gerade auch diese Woche wieder, wo wir gefragt haben, ist es dir wichtig, das jetzt quasi durchziehen zu können und dabei halt Schmerzen zu haben und das in Kauf zu nehmen und du kommst dann auch mental klar, das ist für dich okay, aber du möchtest einfach lieber diese Aktivität machen mit einem Schmerzlevel, als diese Aktivität nicht machen mit einem geringeren Schmerzlevel logischerweise dann dadurch, weil es kein Schmerztrigger ist und die Schmerzen können insgesamt runtergehen. So, und deswegen ist einfach ganz wichtig, mit der Person zu sprechen, wie die damit klarkommt, weil der eine kommt mit einem Schmerzlevel von 4 von 10 während der Übung voll gut klar, während der andere einfach sagt, boah, das ist schon echt einfach ein bisschen arg heftig.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragen, die man insgesamt also in einem Klienten-Therapeuten- oder Patienten-Therapeuten-Verhältnis stellen kann. Ne? Also was ist denn deine Zielstellung jetzt gerade eben? Und da geht es jetzt nicht um langfristige oder mittelfristige Ziele, sondern da geht es jetzt eher darum, was möchtest du damit bezwecken, dass du diese oder jene Aktivität machst? Ist es halt Seelenfrieden oder Seelenfutter, dass du das jetzt tust? Dann okay, dann machst du das. Da gucken wir halt hinterher, wie die Situation dann aussieht. Aber wenn es dich eher belastet, dass du das tun musst, dann lass es halt einfach sein, weil dann kommt der Flair-Up halt auch nicht. Und ja, ich glaube, da das halt richtig anzubringen an den richtigen Stellen, aber auch vor allen Dingen am richtigen Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen echt die Krux. Und ich meine, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Ich meine, da fallen wir auch immer noch in eine Falle. Also kannst den Leuten natürlich immer eine Frage stellen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch was anderes, wie das verarbeitet wird. Ich meine, wir haben auch jetzt aktuelle Beispiele, wo wir jetzt auch sagen, okay, wir haben sehr häufig gesagt, dass neue Situationen oder andere Situationen dazu führen können, dass es Schmerzen gibt. Und trotzdem gibt es Menschen, die dann zurückmelden, das ist für mich völlig widersinnig, das ist nicht logisch, warum ich jetzt auf einmal so einen erhöhten Schmerzen habe. Ja, das ist, glaube ich, wirklich einfach sehr, sehr schwer, das zu adressieren, was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Also ich glaube schon, dass wir da wieder relativ viele Erfolge mit feiern können, dass wir so dediziert da reingehen und auch immer wieder fragen und eben das auch Ganze auch protokollieren, dass wir denen auch zeigen können, eben wenn sie Angst haben und sagen, oh nee, also die letzte Woche, die war ja furchtbar. Und dann gehst du da rein ins Protokoll und sagst, also hast du es jetzt nicht mit aufgeschrieben? Also
für unser Protokoll hier im Podcast, wir sagen nicht,
nein. Aber das ist dann so trotzdem eine Frage, so, aber dann scheinst du das nicht mit aufgeschrieben zu haben. Doch, hier, am Montag, da war es erhöht. Ja, da hast du jetzt 0,5 höher als sonst und danach ist es wieder runtergegangen. Ja, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt. So, und dann geht man da rein und dann kann man denen das halt auch nochmal verbildlichen. Selbstverständlich sind so Zahlen, die man aufschreibt, jetzt nicht das Nonplusultra oder so, aber es ist trotzdem eine Verdeutlichung dessen, dass die Tendenz funktioniert oder dass die Sachen, die man macht, in der Tendenz funktionieren und im Durchschnitt dazu führen, dass es eine Reduktion des Schmerzlevels gibt und somit halt auch wieder eine Möglichkeit gibt, mehr Bewegungen zuzulassen. Und auch mehr Alltagsbewegung. Auch ein wichtiger Punkt, und das ist jetzt mein letzter Punkt dazu, ist, dass man den Leuten auch immer wieder sagt, nee, guck mal, wo waren wir denn vor einem Monat oder wo waren wir vor 3 Monaten? Konntest du da machen? Konntest du da deine große Hunderunde schon drehen? Ja, nein? Okay. Konntest du da schon meinetwegen andere Schuhe anziehen? Konntest du da schon 6 Stunden auf einer Hochzeit rumgehen, meinetwegen auch tanzen? Das ging vielleicht nicht, aber das geht jetzt. Das heißt, natürlich haben wir da eine gewisse Progression, die auf dem ersten Blick nicht sichtbar ist, weil es für uns irgendwann wieder normaler wird, diese ganzen alltäglichen Dinge eben auszuführen, wobei es eben am Anfang nicht normal ist. Für mich war es auch nicht normal, ohne Schmerzen aus dem Bett zu gehen und dann einfach nur aufs Klo zu gehen, barfuß. Das ging nicht.
Ja. Ja, und sowas kann sich natürlich eben auch sehr, sehr stark einbrennen, so wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Eine Sache, die mir dazu auf jeden Fall noch einfällt, die ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wenn die Angst vor einer gewissen Bewegung oder von gewissen Aktivitäten da ist, dann ist es natürlich ja zum einen einfach die Angst vor einem Flare-up, also dass die Schmerzen wieder hochkommen. Da können wir natürlich mit Education dagegen arbeiten, indem erstmal, okay, höhere Schmerzen heißt nicht, dass irgendwie was kaputt gegangen ist. Es ist einfach nur sensibilisierter. Wir können es dann eben wieder runterfahren. Es wird auch wieder runtergehen. Das ist das eine. Aber eben, wenn das bei bestimmten Aktivitäten ist, dass wir eine sehr, sehr, sehr graduelle Hinführung zu diesen Aktivitäten haben. Und das ist ja eben auch was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir immer, immer besser werden. Unter Umständen wirklich innerhalb von 3 Wochen jedes Training quasi eine neue Progression, zum Beispiel gerade bei Sprüngen und Landungen, irgendwie zu integrieren und die Leute wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten graduell dahin zu führen, sodass dann innerhalb von 3 Wochen ein Riesensprung quasi da ist. Aber wenn wir quasi die Hälfte der Übung weggelassen hätten und einfach größere Schritte gemacht hätten, dann hätte die Person das gar nicht gemacht, weil sie einfach Angst davor gehabt hätte, das überhaupt zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, finde ich, gerade bei, also je dynamischer es wird, wenn der Unterschied zu der Sache, die man in vielleicht eine Trainingseinheit vor oder innerhalb von einer Trainingseinheit macht, also wenn ihr Trainer vor Ort oder Physios vor Ort seid, probiert das mal in einer sehr, sehr, also wirklich ganz, ganz kleinschrittig aufgebauten Reihe. Und da kann dann ein Satz pro Übung quasi schon reichen mit ein paar Wiederholungen und dann quasi ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr und auf einmal funktioniert es. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt bezogen auf jetzt Patella- oder Achillessehne, sondern das ist generell im Reha-Prozess, auch gerade zum Beispiel Post-OP, habe ich das in meiner Zeit noch in der Gelenktherapie ganz, ganz häufig gehabt, dass ich Leute gehabt habe, die gesagt haben, oh nee, also ich sollte da irgendwie, ne, irgendwie springen und so. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann. Das habe ich aber auch einfach so viel Angst davor, dass da irgendwie was passieren kann. Und dann habe ich mit den Leuten angefangen, einfach nur erstmal zu wippen, dann von einem Bein aufs andere zu wippen, dann über ein Hütchen, dann über eine kleine Hürde, dann mit beiden Beinen mit Festhalten über einfach nur ein Miniband drüber, wo man auf dem Miniband landen kann, das überhaupt kein Problem ist, weil es nicht kaputt geht und so weiter. Irgendwann dann über ein Hütchen, irgendwann dann von einem Bein aufs andere übers Hütchen und dann vom einem Bein aufs eine Bein aufs übers Hütchen und auf einmal hat die Person innerhalb von einem Training von ich mache keine Sprünge, ich traue mich das nicht, zu einbeinig über ein Hütchen oder über eine Hürde teilweise sogar zu springen, das geschafft. Einfach nur, weil wir wahnsinnig kleinschrittig das Ganze gemacht haben und die Person einfach immer gemerkt hat, das, was ich gerade gemacht habe, das funktioniert. Also da brauche ich keine Angst haben, das geht. Und der nächste Schritt einfach so kleinschrittig war, dass sie gesagt hat, ja okay, wenn ich das gerade eben hingekriegt habe, dann kriege ich das jetzt auf jeden Fall auch hin.
Und, du meinst, über eine Hürde zu springen. Aber das ist ja genau, also so runter kann man eine Folge eigentlich nicht machen. Wir sind eingestiegen mit Nils Angst vor Hürden. Jetzt hat er über Hürden
das
springen lassen.
Gar nicht gecheckt.
Das heißt, die kriegen dann Patellasehnenprobleme und sind dann bei uns. Perfekt. Hast du gut gemacht. Da funktioniert einmal das Skript und geht auf.
Ja, dann belassen wir es auch dabei. War natürlich alles Absicht von meiner Seite.
Nein, ist ja auch genau das Richtige. Und ich denke, dass schlussendlich das Individuelle sozusagen das System immer schlägt. Also das Systematische. Also ja, doch. Das Systematische oder vielmehr der Blueprint. Ja, Blueprints sind dem immer unterlegen, dass man da nicht so richtig drauf eingehen kann. Vor allen Dingen auf diese, wir nennen sie ja sehr weiche Faktoren, die man natürlich nicht immer hat, aber immer öfter. So, und das ist natürlich dann ein Problem werden kann, wenn ich da eine Übung reinschreibe, die das einzelne Individuum eventuell gar nicht machen kann, nicht weil sie das von der Kraft her nicht machen kann, sondern weil sie da einfach eine richtige Blockade im Kopf hat, das durchzuführen. So, und dann bringt auch die einbeinige Kniebeuge auf dem Schrägbrett nichts, wenn ich davor Angst habe.
Exakt. Punkt. Dabei belassen wir es.
Super. Also jetzt sind wir zwar auf die erste Gruppe nicht wirklich eingegangen, aber ich denke, das sind wir in einigen anderen Folgen schon. Also das war die Gruppe mit dem, wir müssen die einfangen.
Mit dem Lasso.
Mit dem Lasso einfangen, aber hatten wir ja ganz kurz noch adressiert von wegen hier, wenn du den Schmerz heute zulassen willst, weil dir das wichtiger ist, das wäre diese Gruppe. Und die andere Gruppe ist die, die man eventuell ganz, ganz, ganz langsam an bestimmte Bewegungsformate einfach gewöhnen bzw. heranführen muss. Und ich denke, da habt ihr ein paar Beispiele von jetzt bekommen, wie man das machen kann, gerade zum Schluss. Auch sehr, sehr wertvoll, gerade wenn es zum Beispiel um Knie-OPs, Hüft-OPs, was auch immer geht. Da kann man auf jeden Fall, da sind euch auch, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Da könnt ihr alles ausprobieren, was halt ganz kleinschrittig ist. Und auch selbst, wenn man nicht an diese Bewegungsformate denkt, aber gerade wir haben sehr große Erfolge eben mit diesen, wir nennen es immer vordynamischen Sachen. Also irgendwas, was wippend ist, was vielleicht so ein bisschen Motion in den Körper bringt, nach links, nach rechts bewegen, auf einem Bein mit festhalten. Solche Sachen sind einfach auch nicht, weil es super viel mehr Belastung gibt, sondern weil es demjenigen, der das tut, das Gefühl gibt, er ist wieder viel, viel beweglicher, also beweglicher im Sinne von mehr Bewegungsvariation als vorher.
Ja, sehr schön gesagt. Dabei belassen wir es.
Thank
Oder?
You. Ja, lassen wir das hier.
Sehr gut.
Feierabend. Wir machen zu gut. Hier.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr daraus was gelernt habt, dann bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, das Ganze bewerten, in der Spotify-App uns schöne 5 Sterne geben. Und ansonsten sehen wir uns dann, beziehungsweise hören uns in 2 Wochen wieder. Bis denn.
Tschüss.